Also zum einen auch hier der Ausflug in die Gehirnforschung. Ja. Es ist leider so, dass unser Gehirn für negative Dinge ist wie Klettverschluss, es haftet an, und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Wir können aber durch viele Übungen dem Mechanismus entgegenwirken. Es braucht natürlich schon wirklich eine Gedankenhygiene, Mentalhygiene, so wie wir halt eine Zahnhygiene haben. Und das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich trifft.
Antje, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo und ich freue mich.
Mit der mentalen Stärke hast du ein exzellentes Thema, das mich persönlich sehr bewegt und ich glaube sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld. Und ich würde gerne mit einem Zitat von Martina Navratilova starten, die mal gesagt hat, um nach vorne zu kommen und dort zu bleiben, kommt es nicht darauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist. Du sagst, der Erfolg beginnt zwischen den Ohren. Stimmt das?
Sonst würde ich es nicht sagen. Ja, für mich stimmt das, weil, also ich meine, ich arbeite ja sehr viel im Sport und irgendwann sind die Sportler alle sehr austrainiert, mehr oder weniger auf demselben Stand der Dinge. Aber es entscheidet sich halt, wie komme ich mit Druck zurecht, mit all dem, was da um einen herum passiert, mit Medien, mit den Erwartungen, die andere an einen haben und die man selbst an sich hat. Und daher, in dem Moment entscheidet sich, wie denke ich über mich, wie denke ich über die Situation, wie denke ich, was für innere Bilder habe ich im Kopf? Sehe ich mich scheitern oder sehe ich mich eben erfolgreich das tun, was ich tue? Und das ist dann völlig unabhängig davon, ob das jetzt Business oder Sport ist.
Und woran erkennt man, ob jemand mental stark ist oder schwach?
Gute Frage. Dazu muss ich jemanden schon ein bisschen besser kennenlernen. Für mich sind es so Themen wie geht jemand um mit Präsentationen? Holt sich jemand Hilfe, ja oder nein? Denn ein mental starker Mensch wird sich Hilfe holen, wenn er Hilfe braucht. Er wird sich reflektieren, wird viel schriftlich machen. Weil ich glaube immer, dass es was anderes ist, ob wir uns ja Dinge von rechts nach links durch den Kopf schieben oder ob wir wirklich Dinge aufschreiben, verschriftlichen, von innen nach außen bringen. Wie ich mir Feedback hole, ob ich mir Feedback hole, sind wichtige Themen, woran ich das erkenne. Aber auch, ob ich zum Beispiel aufgeben kann. Denn es gibt ja schon im Business die Regel, ein totes Pferd zu reiten macht keinen Sinn. Und an der Stelle, natürlich wird man noch lange schauen, wo kann ich was tun. Aber zu einem mental starken Menschen gehört auch, an der entscheidenden Stelle zu sagen, das lohnt sich nicht, das verfolge ich nicht weiter.
Und wie unterscheide ich zwischen der mentalen Stärke und der bloßen Willenskraft?
Oh, das ist eine gute Frage. Für mich geht mentale Stärke noch viel weiter als die Willenskraft. Man sagt auch so schön, die Kraft der inneren Bilder ist stärker wie jede Willenskraft. Ja, du kannst etwas wollen, aber wenn du im Kopf nicht konsequent auf deine Gedanken und inneren Bilder achtest und sich da negative Bilder oder Gedanken einschleichen, dann hilft die größte Willenskraft nichts mehr.
Du sagst, die Vorstellungskraft ist die Macht des Geistes über die Möglichkeiten der Dinge. Ja, wenn ich jetzt Frau Professor Oettingen aufgreifen würde, die mit ihrer WUP-Methode würde sagen, zu viele von schönen Bildern lassen einen ausruhen. Es geht nicht nur darum, dass man die Bilder des Erfolges darstellt, sondern auch die Herausforderungen und dann auch Handlungen.
Absolut, ich bin da total bei ihr. Weißt du, mein ganz einfaches Rezept ist, überleg dir, wo du heute stehst, also im übertragenen Sinne die Startlinie. Überleg dir, wo du hin möchtest, die Ziellinie. Und dann überlege, was hindert dich jetzt an der Zielerreichung? Und das sind äußere, innere Dinge, mentale Blockaden, Sabotagemuster, verschiedenes Umfeld. Und was brauchst du an inneren, äußeren Ressourcen, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest? Und deswegen beschäftige ich mich natürlich auch mit den Themen, was hindert jemand, um sich dann zu überlegen, welche Strategie braucht es. Ist es eine mentale Strategie? Ist es was Äußeres, Informationen, Wissen, weitere Wiederholungen, Übungen und so weiter?
Fangen wir bei dem Punkt 1, den man bei dir immer wieder liest, das Thema die richtigen Ziele setzen. Wenn ich jetzt die, sagen wir, Teilnehmer an einer Olympiade aufgreife, die haben alle ziemlich die gleichen Ziele. So, was unterscheiden denn dann noch die Besten von den Guten? Die Ziele sind identisch und die haben sie bestimmt perfekt visualisiert und mit klaren Visionen belegt und die sind auch eindeutig. Wo würdest du da die Grenzen ziehen?
Also zum einen, nicht jeder Olympiateilnehmer hat natürlich das Ziel, eine Olympiamedaille zu bekommen. Ne? Manche wollen erstmal Erfahrungen sammeln, sind dabei, um dabei zu sein, weil nicht jeder hat das Potenzial, schon gar nicht beim ersten Start auf Olympischen Spielen gleich auf eine Medaille. Also es ist mir ganz wichtig, dazu zu sagen, weil ich bin ja auch immer wieder dabei. Die, die gleich gut sind, unterscheidet wirklich der Umgang mit Druck. Also wenn ich jetzt an Paris denke, meine Sportlerin, die hatte schon unwahrscheinlich viel Lampenfieber, trotz, dass wir natürlich vorher darüber gesprochen haben. Aber es gibt, glaube ich, niemand, der nicht Lampenfieber hat auf Olympischen Spielen. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Und sie hatte über den ganzen Tag Kämpfe von morgens 9 bis abends 22 Uhr, was sie so auch noch nicht hatte. Und letztendlich hat hinten raus die Kraft, die Energie nicht gereicht. Es geht auch ganz viel um Energiemanagement. Und sowas wie Lampenfieber kostet eben viel Energie, kostet Konzentration, Fokus. Und daher war das bei ihr das Thema Energie, aber auch bei einer anderen Sportlerin ruhig zu bleiben. Die kann normalerweise in Wettkämpfen, selbst wenn sie in den Rückstand kommt, ruhig bleiben. Bei den Olympischen Spielen ist es ihr nicht mehr gelungen. Ja, und immer findet man es raus, was nachher wirklich passiert ist, dass sie aus etwas, was sie bis dahin eigentlich konnte, es dann da nicht abrufen konnte. Wir sind immer noch dran, weil sie wird nach Los Angeles gehen. Na? Aber das sind eben, man muss immer wieder im Einzelfall schauen, was es nachher ausgemacht hat. Es kann sein, eine schlecht geschlafene Nacht. Man weiß, dass wenn du schlecht schläfst, es auf Kosten von Leistung geht. Es kann sein, dass du nicht so gut mit dem Jetlag zurechtgekommen bist. Eine Sportlerin hat sich dann doch mal rausbringen lassen. Sie hat erst Sportlerinnen aus ihrer Mannschaft in einer anderen Gewichtsklasse begleitet und hatte dann zu wenig Fokus bei sich, zu viel Fokus bei den anderen. Also es ist immer wieder sehr individuell.
Du hast ja was Spannendes gesagt. Wir haben darüber gesprochen, über Lampenfieber, aber das ist trotzdem nicht gelungen, das abzuwenden. Zwischen rationaler Erkenntnis und emotionaler Verankerung liegen manchmal ziemlich große Schritte. Das ist, wie geht man damit um, zwischen Verstehen und Erleben?
Immer wieder analysieren, auswerten. Ich arbeite ja immer auf den Ebenen Gedanken, Emotionen, Verhalten und Körper. Und wo kann ich da immer noch besser werden? Für mich ist es lebenslanges Lernen. Und es war der erste Start auf Olympischen Spielen. Ne? Und dann schaut man eben, was braucht es für den nächsten Start? Was kann man anders machen? Also es ist ein ständiges Dranbleiben. Und ich finde es ja immer wieder spannend, dass selbst, begleite zum Beispiel auch den Golfsport, dass jemand im Golfsport, der super Runden gespielt hat, plötzlich auch eine 80er Runde spielen kann. Also das ist dann irgendwie Amateurniveau für die Nicht-Golfer. Wir sind halt Menschen, wir sind keine Maschinen. Das darf man bei dem ganzen Thema auch nicht vergessen. Und dasselbe gilt natürlich auch im Business für Führungskräfte, wo, wenn man halt so Kommentare verfolgt, ich oft das Gefühl bekomme, man erwartet irgendwie eine menschliche Maschine, sind wir aber alle nicht, wir sind alle Menschen. Und mit guten und schlechten Tagen, mit besseren und suboptimalen Tagen. Und das gilt natürlich auch im Sportbereich.
Wobei die Menschen, die ein bisschen mehr Maschine sind als nur Menschen, sind diejenigen, die auch überleben in diesem harten Umfeld. Ich habe mit Herrn Häusler gesprochen, der war ehemaliger Präsident von FC Basel und hat die zu achtfache Meisterschaft geführt. Und ich habe noch darüber gesprochen, dass die jungen Menschen, die auf dem Spielfeld stehen und da Elfmeter schießen müssen, dass sie mit einem enormen Druck umgehen müssen. Nur diejenigen, die in der Lage sind, mit diesem Druck umzugehen, bleiben eigentlich auf dem Niveau über Jahrzehnte spielen. Ja.
Das ist richtig, aber wenn du dir eine Karriere anschaust, zum Beispiel von Felix Neureuther, Slalom, ne, er hat einfach länger gebraucht, bis er es gelernt hat, mit dem komplexen Thema umzugehen. Denn wenn du auch mal die Erfolgsfaktoren aufschreibst, was es braucht, um ein guter Sportler zu sein, ein Top-Sportler zu sein, dann kommst du auf 30 bis 50 Erfolgsfaktoren. Und da gibt's immer wieder Verbesserungsbedarf an den verschiedensten Erfolgsfaktoren. Und ja.
Und ich glaube, dass die genetische Prädisposition wird auch hier eine Rolle spielen, dass einige einfach besser mit dem Stress umgehen, wenn man Big Five aufgreift und Neurozismus ist das, glaube ich. Und wenn das stark ausgeprägt ist, dann kannst du sehr viele Affirmationen und sehr viele Gespräche führen. Irgendwann wird es trotzdem nicht reichen. Oder?
Da bin ich nicht so ganz sicher, denn ich durfte mal einen Tag verbringen mit Oliver Kahn und habe ihn dann eben gefragt, was hat dich denn eigentlich so erfolgreich gemacht, dass du einer der besten Torhüter oder der beste Torhüter der Welt wurdest? Und er sagt zum Beispiel von sich, er sei talentbefreit gewesen. Er hätte einfach immer noch eine extra Einheit mehr gemacht, wenn alle anderen schon unter der Dusche standen, stand er noch mal draußen, hat unter Bedingungen wie die Bewässerungsanlage anmachen, um nassen Boden zu trainieren, unter erschwerten Bedingungen trainiert. Ja, oder Per Mertesacker sagt auch von sich, er sei talentbefreit. Und wenn wir in die positive Psychologie gehen, die sagt wiederum, 50% sind Gene und 50% setzen sich zusammen aus 10% Umfeld und 40% Verhalten und Denken. Ja? Ja. Und wenn du diese 50% beeinflusst, kannst du eben alles erreichen, also fast alles erreichen, was du erreichen möchtest. Und dann gibt es ja heute sogar die Theorie, dass man sogar die Gene beeinflussen kann.
Ja, Epigenetik, aber wenn du jetzt ein Ackergaul bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich von der Anlage her nicht unbedingt bei den Olympischen Spielen Hochsprung hinkriegen. Das, weil 50, ich meine, man konkurriert ja nicht gegen sich selbst. Da bin ich absolut bei dir, sondern man konkurriert mit den Menschen, die vielleicht bei 50% von vornherein extrem viel geschenkt bekommen haben in der Lotterie des Lebens. Und wenn da Talent auf Disziplin trifft, dann ist da die Höchstleistung möglich. Was ich auch vor Augen hatte, war James Clear, der sagte, du steigst nie auf das Niveau deiner Ziele ein, sondern du fällst immer auf das Niveau deiner Systeme. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, zu verstehen, dass auch die mentale Stärke nicht aus der Willenskraft entspringt, sondern aus der Vielzahl von kleinen Gewohnheiten, die irgendwann zu identitätsbildenden Silhouetten werden.
Ja, das teile ich komplett, weil wenn wir in die Gehirnforschung gehen, uns mit Neuroplastizität beschäftigen und dem, was es braucht, um schlechte Gewohnheiten zu verändern, braucht es ja immer auch einen klaren Plan B. Was mache ich stattdessen? Na, und ich sage immer, Verhaltensveränderung passiert nur über die Veränderung von Gewohnheiten. Also wenn ich an mentaler Stärke arbeite, dann schaue ich immer, mache mir immer eine Liste mit den schlechten Gewohnheiten zu Hause, also im Leben abseits von Leistung, abseits von Performance, in der Performance selbst, um dann zu schauen, wo braucht es eben Veränderung. Aber man kann halt auch immer nur erstmal ein, zwei Dinge verändern, bevor du dich dann anderen Themen zuwendest. Du kannst da nicht gleich alles verändern, ne? Das funktioniert nicht.
Und eigentlich jetzt aus der Perspektive des Handelns. Ich meine, wir haben ja häufig keinen Mangel am Wissen. Wir wissen, was gut für uns ist. Wir wissen sogar, welche Gewohnheiten schlecht für uns sind. Und trotzdem gelingt es uns nicht, diese schlechten Gewohnheiten abzustellen. Was ist da deine Erklärung und vielleicht was ist dein Tipp damit? Wie handelt man so etwas?
Also ich glaube schon, dass Bequemlichkeit einer der größten Erfolgsverhinderer der Menschheit ist. und die meisten Menschen sich durch die Bequemlichkeit abhalten lassen, zudem ja unser Gehirn immer wieder Energie sparen möchte, also so ein Energiespar.
Evolutionsbedingt.
Ja, klar. Ganz genau. Ja. Und um den zu überlisten, braucht es für mich schon ein klar emotional aufgeladenes Ziel, also ein positiv aufgeladenes Ziel, was ich möchte, nicht andere für mich, nicht meine Eltern für den Sportler, nicht die Führungskraft für den Mitarbeitenden, sondern ich für mich. Und daher, ich bin schon ein Fan von Zielearbeit, weil nur wenn du ein Ziel hast, kannst du ja auch überprüfen, ob all das, was du tust, wirklich darauf einzahlt. Na, ansonsten laufe ich los und schau mal, wo komme ich raus. Also daher geht es für mich schon über klar emotional positiv aufgeladene Ziele, keine reinen Ratio-Ziele. Ja, weil viele Menschen formulieren nach SMART oder dem positiven Zielrahmen Ziele, aber wenn du dann mal schaust, wie viele Emotionen hängen dran, vor allem positive, dann ist das eben nicht ausreichend, sondern dann muss man da nochmal dran arbeiten. Und ein zweiter Punkt ist, für mich bist du wirklich bereit, auf allen Ebenen den Preis, nicht nur finanziell, für das Ziel zu bezahlen. Also ich liste dann immer mal alle möglichen Auswirkungen und Konsequenzen des Ziels auf dein Leben, dein Umfeld auf mit dem Klienten, mit dem Performer und stelle dann wirklich die Frage, möchtest du das auf allen Ebenen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Und bei den jungen Sportlern sagt eine von 10 nein. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal wirklich so vor Augen führe, nein, will ich nicht.
Ist das jetzt anders als früher? Sind die jungen Sportler in Deutschland, haben geringere Leidensfähigkeit?
Ich weiß nicht, ob sie eine geringere Leidensfähigkeit haben oder ich würde eher sagen, sie trainieren zu wenig. Also wenn ich arbeite ja mit Sportlern auf der ganzen Welt und wenn ich da manchmal drauf schaue, habe ich schon die Idee, dass wir erstens in der Jugendzeit zu viel Übungen machen, zu wenig das Spielerische und den Spaß noch im Fokus haben. Wenn du da in so Länder schaust wie Mexiko, Brasilien, hier im Fußball auch Spitze sind, da wird viel mehr in einem guten Rahmen Fußball gespielt. Also man achtet natürlich darauf, dass sie sich weiterentwickeln, aber Spaß und Spiel wird nicht vergessen. Und ich glaube, in manchen Sportarten müsste der eine oder andere Sportler schon noch eins drauflegen, eine Schippe
und
drauf.
Welche Rolle spielt hier Satuiertheit und Wohlstand? Weil in Mexiko und in Brasilien ist der Erfolg im Sport der einzige Weg häufig, nach oben zu kommen. In Deutschland ist das zum Glück vielleicht auch nicht der Fall. Das ist aber nie sehr förderlich, um die Spitzenleistungen in jeweiligen Bereichen zu erbringen.
Also im Sport, glaube ich, spielt das weniger eine Rolle, weil ich meine, man kann sich ja sowieso fragen, wir haben 0,1% verdient Geld im Sport. Ne? Der Rest krebst am Existenzminimum oder lebt von Bundeswehr und Bundespolizei, hat keine großen Sponsoren, die größere Summen investieren und geben trotzdem unwahrscheinlich viel Invest in den Sport und verzichten ja gerade im Schnitt ein halbes Jahr auf ziemlich alles, weil sie die ganze Zeit unterwegs sind auf der ganzen Welt, auf Wettbewerben. Im Business glaube ich schon, dass, also manchmal spreche ich von Wohlstandsverwahrlosung, dass wir aufgrund des Wohlstands, ich meine, wenn ich alles habe, was mich glücklich macht, man hat ein abbezahltes Haus, man fährt zweimal im Jahr im Urlaub, wieso sollte ich noch mal eins drauflegen? Ja, also da glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt.
Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und wir haben über das Thema Gedanken schon mal gesprochen. Du sagst ja, wir haben pro Tag so rund 60.000 Gedanken. 85% davon sind negativ. Das ist über 50.000 Gedanken. Jetzt, das wissen wir jetzt. Okay, und jetzt?
Also zum einen auch hier der Ausflug in die Gehirnforschung, ja. Es ist leider so, dass unser Gehirn für negative Dinge ist wie Klettverschluss, es haftet an. Und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Wir können aber durch viele Übungen dem Mechanismus entgegenwirken. Es braucht natürlich schon wirklich eine Gedankenhygiene, Mentalhygiene, so wie wir halt eine Zahnhygiene haben. Und das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Will ich der Optimist sein oder der Pessimist? Und für mich muss ja auch keiner 24 Stunden, 7 Tage die Woche positiv denken. Ist auch nicht das Leben. aber ich sollte mich schon irgendwie mit Optimismus und Zuversicht, vor allem wenn ich performen möchte, bewegen, durchs Leben gehen. Und das heißt, durch viele Übungen, Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch, immer wieder auch in Niederlagen und bei Fehlern das Gute suchen. Was ist gut gelaufen, was hat gut funktioniert und wo und was genau muss ich lernen oder muss ich verbessern, muss ich dran arbeiten. Aber du kannst es eben durch viele kleine Übungen verändern oder dranbleiben, so dass du eben auf der optimistischen Seite des Lebens bleibst oder auf der, also ich bezeichne mich ja immer als einen realistischen Optimisten.
Ja. Okay, das ist ja diese positive Psychologie, die ist auch nicht ganz unumstritten. Ja, das ist ja rein von der Replikation ist das nicht so trivial. Und es ist so, ich bin ein großer Fan der stoischen Philosophie. Ja, und ich weiß, dass zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und wie ich den Raum betrete, entscheidet über mein Empfinden. So, das ist häufig auf der rationalen Ebene extrem gut greifbar. Das merkt man auch im Tennis, wie du mit dem Gedankenkarussell umgehst. Und Sharapova war dafür bekannt, dass sie lag mehrere Sätze zurück. Und das war für sie, ehrlich gesagt, egal. Sie konnte immer umschalten und irgendwann wieder Gas geben, ohne sich permanent vor Augen zu führen. Heute ist nicht mein Tag. Heute bin ich schlecht aufgestanden. Der Rasen passt nicht. Windstärke ist nicht meine Lieblingsausprägung. Und dann sucht man diese Auswüchse, die einen erschlagen. Für mich stellt sich die Frage dann, mit welchen Übungen kann ich diese mentale Stärke, meine eigenen Gedanken hygienisch vielleicht zu lenken?
Also ich nutze die Selbstgespräche, die sogenannten Affirmationen. Ich nenne sie allerdings die produktiven Selbstgespräche, weil das hat nichts damit zu tun, wenn ich krank bin, zu sagen, ich bin gesund. Ja, das muss ich mir nur oft genug sagen und dann ist man wieder gesund. Das ist für mich Nonsens. Aber
sondern? Ja, wenn ich krank bin, welche Affirmationen nutze ich dann?
Da müsste ich jetzt eher schauen, wieder, was brauche ich, um gesund zu werden oder was ist überhaupt ursächlich für die Krankheit. Ja? Und nicht so Themen wie MS oder so arbeite ich eh nicht mit, weil ich bin Coach und kein Arzt oder Psychotherapeut. Da bin ich auch rechtlich, lasse ich die Finger von weg. Aber mit gesunden Menschen geht es wirklich darum zu schauen, okay, welcher Gedanke hilft dir dann? Welche konkrete Handlungsanweisung möchtest du verfolgen? Also zum Beispiel, ich bleibe konzentriert oder ich bleibe ruhig oder ich behalte den Überblick. Beziehungsweise ich habe so eine Standardaffirmation, die relativ viele nutzen, ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Weil das alles beinhaltet. Ich akzeptiere mich mit allem, was mich ausmacht, meine Stärken und Schwächen, meine Ecken, Kanten, Macken. Na, ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich vertraue mir und meinen Stärken. Ich bin dankbar, weil Sportler wie Jan Frodeno bezeichnen die Dankbarkeit als einen Erfolgsfaktor. Und ich bin mutig, weil es braucht natürlich immer wieder Mut, sich dem Urteil auszusetzen von Menschen, von Richtern, egal ob jetzt im Business oder im Sport. Ja, und daher sind diese Affirmationen, weil wenn ich die immer und immer wieder wiederhole, erstens verändert sich das Gehirn, weil unser Gehirn ist plastisch, veränderbar. Und zum anderen gehe ich mit einer anderen Handlungsanweisung an den Mitarbeiter zwischen den Ohren, der laut Gehirnforschung ja dumm und naiv ist und nur genau das tut, was wir ihm sagen, na, wirkt das dann.
Aber in diesem Kontext ist, glaube ich, auch eine Frage des Selbstwertes und des Selbstvertrauens extrem wichtig. Es gibt ja auch, das heißt, mit Affirmationen kannst du sagen, wie die äußerliche Form des Selbstvertrauens trainieren. Gibt es etwas, was aus deiner Perspektive extrem hilfreich ist, um Selbstvertrauen aufzubauen?
Also ich mache sehr viel Stärken, ja, Stärkenarbeit, weil für mich ist das Wissen um meine Stärken das Betonfundament unter meinem inneren Lebenshaus. Und wenn ich mir immer wieder bewusst mache, was ich kann, was meine Stärken sind, dann kann ich mit Problemen und Herausforderungen ganz anders umgehen. Und das Spannende ist ja, und ich hatte letzte Woche erst Führungskräfte wieder bei mir in einem Training, dass wenn du diese Aufgabe stellst und sagst, jetzt schreib mal mindestens 15 Stärken auf, dann sagen sie, oh, und wie lange habe ich Zeit? Ja, weil sie sich, Menschen schauen halt mehr auf die Defizite als auf ihre Stärken. Und das braucht viele Wiederholungen, weil man müsste sich ja jeden Tag wieder damit beschäftigen, damit sich da oben wieder was verändert. Ja, und das tun nicht alle. Also ist es auch ein Prozess. Und ich empfehle halt immer jeden Tag oder zumindest jeden Wettkampf, jede größere Herausforderung, jedes Bewerbungsverkaufsgespräch, Verhandlung, immer wieder zu schauen, welche Stärken habe ich heute konkret in dieser Verhandlung genutzt, um sich das bewusst zu machen, um da oben dadurch, dass ich darüber spreche, sozusagen wieder die Neuroplastizität zu nutzen, um entsprechende Nervenzellverbindungen anzulegen, zu bahnen, und somit wirklich in dem Bewusstsein, um meine Stärken durchs Leben zu gehen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt aus der positiven Psychologie, die du ja angesprochen hast, die Charakterstärken, gibt es ein Online-Programm dazu. Ich mache es mehr durch Erfragen oder auch über Erfolge, weil Erfolge fallen ja auch nicht so vom Himmel, zack, sondern da habe ich Stärken eingesetzt.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich hatte mit Jens Kossen viel gearbeitet und der hat ja so von so einem mentalen Fitnessstudio gesprochen. Und er sagte, der beste Weg, das Selbstvertrauen aufzubauen, ist einfach eigene Versprechen, die man sich selbst gibt, einzuhalten. Und wenn du dir selbst über den Weg traust, kannst du auch Selbstvertrauen aufbauen, weil du dir über den Weg trauen kannst.
Ja, das stimmt, aber es reicht für mich nicht. Also das ist okay. Ein schönes Bild. Ja? Mir gefällt das Bild, aber für mich reicht es nicht. Weil ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen. Und das sage ich auch immer, halte deine Versprechen, weil Jugendliche das ja schon mal ganz gerne nicht tun. Aber das reicht nicht. Da muss man schon, man kann von ganz vielen Ecken an Ressourcen und Stärkenarbeit herangehen. Man kann ja auch, dass ich mein Umfeld einfach mal frage, was siehst du denn in mir, was ich besonders gut kann oder was mich ausmacht?
Der Nachteil ist natürlich, dass man immer von außen ein bisschen angewiesen ist. Warum ich dieses Bild so spannend fand, mit diesem Selbstvertrauen über eigene Versprechen, auch mit Jugendlichen. Es gibt ja diese Metapher, stell dir vor, wie wir verabreden uns jetzt ins Fitnessstudio zu fahren und du holst mich ab um 14 Uhr am Morgen. Dann gehe ich raus, warte auf dich, du bist nicht da, dann rufe ich dich an und du sagst, oh, ich hatte heute keine Lust, bin daheim geblieben und du stehst da draußen und gehst nach Hause und denkst, okay, das war jetzt äußerst ungünstig. Dann verabredet ihr euch wieder am Freitag um 9 Uhr, du gehst wieder raus, wartest wieder auf ihn und er ist wieder nicht da. So, und stell dir vor, dass es nicht jemand anderes und das bist du mit den eigenen Versprechungen dir selbst gegenüber und das macht auf unterbewussten Ebene etwas mit dir, was nicht sehr günstig ist fürs Leben. Das ist meine Botschaft, ja.
Die verstehe ich auch vollkommen. Nur wie gesagt, sie bedient mir zu wenig die Neuroplastizität, weil die Stärkenorientierung oder das Stärken leitet sich ja auch ab aus der Neuroplastizität, dass wir Wiederholungen benötigen, damit eben da oben aus einem Trampelpfad irgendwann eine Autobahn wird, das auch sozusagen im Chefsessel mitsitzt und wir darauf vertrauen können, wenn es dann um etwas geht. Und da ist mir das Thema Versprechen zu selten die Gelegenheit da, um da oben was zu aktivieren.
Okay. Oder? Man könnte das natürlich jeden Tag machen, indem man sich jeden Tag vornimmt, das Bett zuzumachen. Dafür gibt es ein sehr bekanntes Buch, kennst du ja auch. Und was erzählen wir einem 18-jährigen Jungen, welche Stärken er so hat im Leben, um sein Selbstvertrauen aufzubauen? Aber Antje, das ist ja der Vorteil, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben und ich finde es einfach wichtig, dass die Trampelpfade entstehen nur dann, wenn man sehr, sehr viel drüber trampelt und nicht einmal drüber läuft, ja.
Ja, genau, Wiederholungen ist ganz wichtig.
Und was mir bei dir auch gefallen hat, du sagst, dass in Bezug auf das soziale Umfeld. Ein starkes Ich braucht starke Du-Beziehungen.
Ja, also Umfeld ist total entscheidend, weil wenn du, also ich erinnere mich an meinen ersten Auftritt bei BMW auf der großen Bühne und da kam ein Freund von mir, der bei BMW arbeitet und sagte mir, Antje, du weißt, ich bin auch da. Ist das okay für dich? Sage ich, natürlich ist es okay für mich, aber sei Ressourcenperson für mich. Sollte ich da irgendwie Mist verzapfen, dann lass mich das bitte erst danach wissen, nicht während dem Vortrag. Wenn ich dich anschaue, dann sei für mich Ressourcenperson, indem du mich anlächelst oder so dieses Weiter oder ist gut, mir signalisierst, alles gut. Und in einer High-Performer-Situation können wir nicht jemanden gebrauchen, der dann vielleicht am Rand steht oder mit am Tisch sitzt in der Verhandlung und mich durch die Körpersprache oder Mimik und Gestik wissen lässt, hey, du verzapfst gerade ganz schön viel Blödsinn. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, es gibt ja von Zig Ziglar das schöne Zitat, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du eben die meiste Zeit mit Menschen verbringst, die jammern, die sehr destruktiv sind, negativ sind, färbt es ab, weil Stimmungen sind ja auch hoch ansteckend. Und daher, es gibt viele Gründe, es gibt ja auch viele Begründungen dafür, dass Beziehung Burnout-Präventionsfaktor Nummer 1 ist oder auch Beziehung Motivationsdroge Nummer 1 ist.
Ja, also auch in der Glücksforschung ist das Nummer 1 Glücksfaktor. Ja.
Also es gibt so vieles und doch kümmern wir uns halt viel zu wenig darum und achten auch zu wenig aufs Umfeld. Und ich frage immer sehr genau bei den Sportlern, wer soll dabei sein, wer soll möglicherweise nicht dabei sein. Na, ich hatte mal einen kleinen Jungen, das werde ich nie vergessen, der wollte unbedingt zu Red Bull nach Salzburg, der Traum eines jeden Fußballjungen. Da war der Bruder dabei und der Bruder war ein paar Jahre älter. Und der hat ihn halt sehr unter Druck gesetzt, da beim Vorspielen. Und er hatte nochmal eine Chance. Und natürlich, er wollte nicht, dass der Bruder nochmal mitkommt. Und dann habe ich gesagt, und hast du es ihm gesagt, dass er zu Hause bleibt? Nee, das kann ich nicht, dann haut er mich. Ne? Und da braucht es dann natürlich die Unterstützung durchs Umfeld, durch den Vater, dass man eben sagt, nein, der eine bleibt zu Hause und es geht nur der mit, der eben wirklich eine Ressourcenperson ist für in dem Fall den Sportler.
Antje, wenn man jetzt in den anderen Leuten Ressourcenpersonen sucht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die erste Ressourcenperson ist in mir drin, nur die behandelt mich unglaublich schlecht. Ja, das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auch den schlechtesten Nachbarn besser behandle als mich selbst. Diese innere Kritiker, diese Gedankenhygiene, wie gehe ich mit dem um, damit er endlich die Fresse hält oder umgekehrt in eine Ressource verwandelt wird?
Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Mir ist schon wichtig, auch immer wieder drauf zu schauen, was stellt dieser innere Kritiker sicher? Also nicht gleich zu sagen, wir drehen ihn mal um und eine Übung draufzusetzen. Übung gibt's genug. Aber erstmal dem nachzugehen, was will denn der Selbstzweifler oder der ängstliche Teil mir sagen oder sicherstellen oder mich vorschützen? Und wenn das klar ist, dann kann ich schauen, okay, und was hilft jetzt dem ängstlichen Teil, dem Zweifler, je nachdem, welche kritische Stimme das ist, in den Urlaub zu gehen vorübergehend? Ich sage immer, das ist so ein vorübergehender Urlaub oder Feiertag. Und dass das eine zum anderen sei dir selbst dein bester Freund. Das hilft mir sehr im Alltag. Na, ich bin da auch Golfspielerin. Wenn ich da mal wieder so hart mit mir auf dem Golfplatz bin, dann mache ich so einen Schritt zur Seite, schaue auf mich drauf und sage, hey Antje, wenn du jetzt mit deiner besten Freundin so umgehen würdest, wie du gerade mit dir selbst umgehst, hättest du noch eine Freundin? Nein, hätte ich natürlich nicht. Also es hat so zwei Aspekte. Das eine ist, da bin ich Coach, nicht einfach nur drauf, das umzudrehen, sondern auch wirklich zu schauen, was stellt es sicher und wie kann man das, was es sicherstellt, auf andere Art und Weise für sich sicherstellen. Und zum anderen ist es zum Beispiel so eine Übung wie, sei dir selbst deine beste Freundin. Und natürlich so Themen wie Selbstakzeptanz, Selbstliebe, weil eine Spitzensportlerin wie Jessica Werndl 4 Goldmedaillen, Olympische Spiele im Dressurreiten, sagt zum Beispiel, dass die Selbstliebe für sie ganz wichtig sei, weil es dann auch nicht so dramatisch wird, wenn man dann doch mal verliert. Und auch sie verliert mal. Ne? Und wenn man sich selber liebt, dann ist es leichter, das auszuhalten, als wenn man sowieso sich sehr eher ablehnt.
Und Antje, wo liegen dann die Grenzen zwischen zum Beispiel Demut, Dankbarkeit und Arroganz? Wenn man zu erfolgreich ist oder zu wenig erfolgreich ist, wie würdest du das einwerten?
Also letztendlich, die Begriffe haben ja alle eine Definition. Müsstest du mir jetzt erstmal sagen, was ist für dich Demut, was ist für dich Arroganz, wann ist jemand für dich arrogant, woran machst du das fest? Ich bin immer sehr vorsichtig mit den ganzen Begriffen.
Dann können wir es probieren. Lass uns das jetzt kurz machen. Das ist Demut, da gibt es ja mehrere Elemente, zum Beispiel Akzeptanz eigener Schwächen und Stärken, das wäre so ein Element. Das zweite Element wäre, was mir persönlich besonders wichtig ist, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt in Bezug auf den eigenen Einfluss auf diese Welt. Ja, so Arroganz ist eine absolute Überschätzung eigener Stärken und nach zur Schaustellen der vermeintlichen Stärken. Ja, das ist für mich die Arroganz. Ja.
Natürlich, du hast es ja im Prinzip schon erklärt. Wenn ich mich selbst überschätze, dann bräuchte es vielleicht auch mal Selbstbild, Fremdbild. Jemand von außen, den ich akzeptiere, der mir ein ehrliches Feedback gibt und ich dann in die Selbstreflexion gehe und schaue, was ist an dem Feedback Wahres dran, um es dann zu verändern. Auf der anderen Seite erlebe ich halt auch, dass jemand, der sehr viel Selbstvertrauen hat, eine gewisse Arroganz zugesagt wird, aber es dann eine Verwechslung stattfindet zwischen, da hat jemand viel Selbstvertrauen, sorgt gut für sich, setzt Grenzen und wird aber im Außen als arrogant bezeichnet.
Mhm. Ja? Daher Deswegen habe ich abgegrenzt. Ja, das war mir wichtig.
Ja, genau.
Die Frage ist auch, wie sehr man mit sich selbst im Reinen ist. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage. Und vor allem, wie kommt man zu diesem Zustand, mit sich selbst im Reinen zu sein?
Also ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe. Ich habe erst vor ein paar Wochen im Newsletter geschrieben, ich hatte Mitte August selber Panikattacken. Das hatte ich noch nie. Und ich hätte es für unmöglich gehalten, dass ich mit meinem Wissen und meinen Übungen selber dorthin komme. Aber da hat nichts mehr geholfen. Ne? All das, was ich an Übungen kenne, da brauchte ich genauso ärztliche Unterstützung. Ich bin jetzt relativ schnell wieder rausgekommen oder bin stabil geworden, mithilfe all meines Wissens und meiner Übungen. Daher, ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess, weil du ja auch gar nicht weißt, wie das Leben dich prüft. Denn ich erlebe oft bei Klienten im Coaching Themen, da würde ich sagen, ich dachte, es gibt es nur im Film. Ja, also manche Menschen werden ja auch vom Leben sehr geprüft. Und in inneren Frieden kommt man eben schon immer wieder, dass man sich annimmt, akzeptiert, liebt mit seinen Stärken und Schwächen. Für mich ist immer wieder das Bild vom Diamant. Ja, der Diamant ist der schönste Stein der Welt, aber der ist halt so schön, weil er Ecken und Kanten hat. Und würden wir ihn rund schleifen, wäre er nicht mehr so schön. Und daher geht für mich schon der Weg immer wieder um die Akzeptanz, aber auch, wenn ich meinen eigenen Lebensrucksack anschaue, wie viel ist da drin? Und wenn das zu schwer wird, muss ich eben mir jemanden suchen. Das kann jetzt ein professioneller Coach, Therapeut sein oder ein guter Freund. Und ich nehme da wieder was raus und lege es ab und lasse es auf dem Weg liegen. Na, aber manche machen den immer voller. Das zeigt sich dann ja auch in psychosomatischen Erkrankungen und leiden dann darunter unter den Konsequenzen.
Ja, vor allem, wo mein Thema ist, man versteht so viel rational, das heißt aber nichts. Ich weiß nicht, ob du das Verhaltensmodell oder Veränderungsmodell von Professor Hyde aus New York kennst, das ist mit dem Reiter und Elefanten und der Straße, hast du das mal gehört? Der Reiter ist der Verstand, der Elefant ist das Unterbewusste und der Weg ist das System. Und es reicht nicht aus, als Reiter zu beschließen, was man möchte, weil der Elefant einfach zu schwer ist, um von einem Reiter gesteuert zu werden. Und wenn das System nicht passt, wird es noch schwieriger sein, den Elefanten zu führen. Deswegen ist es sowohl rational wie auch emotional anzusprechen und das am besten im richtigen Umfeld zu gestalten. Ja.
Ja, mir hilft da immer der Ansatz von Vera Birkenbiel, ne? Sie immer gesagt hat, so viel ist Bewusstsein und das Unterbewusstsein ist kilometerlang. Und wenn du da eben wahnsinnig viele negative Erfahrungen und Erlebnisse abgespeichert hast, dann braucht es eben durch das Erleben positive Erfahrungen und die überhaupt zu sehen, also nachdem man mal so seine Brille geputzt hat, die wahrnehmen, auch mal dafür so machen, dann erst kann es sich nachhaltig verändern. Die Aufgabe ist ja immer wieder auch sicherzustellen, dass der Mensch durch Veränderung positive Erfahrungen macht. Und dann kann sich was insgesamt im System verändern. Eine einmalige Erfahrung wird da noch lange nichts verändern.
Trampelpfade, ja.
Ja, wieder, genau. Und natürlich gibt es ja auch das berühmte Eisbergmodell, ne, dass eben 95% sind unsere Werte, Emotionen und Glaubenssätze. Erst wenn du da dran gehst, kann sich auf der Ratio-Ebene auch was verändern, aber sonst nicht.
Dann vielleicht noch ein Aspekt, den du betonst, der Kern mentale Stärke liegt in der Selbstverantwortung.
Ja, weil viele Menschen heute, wir haben unwahrscheinlich viel Opfer herumlaufen und wenig Gestalter. Und natürlich bin ich auch mit vielem nicht einverstanden, was auf dieser Welt passiert. Aber ich kann mein eigenes Leben gestalten, meine Gedanken. Ich kann für positive Emotionen sorgen, wenn es mir nicht gut geht. Na, ich kann auf mein Verhalten einwirken, weil Nichtverhalten ist auch eine Form von Verhalten. Ich kann proaktiv sein und ich kann für meinen Körper gut sorgen. Und wir geben gerne in diesem Staat, wo wir doch sehr gut abgesichert sind, vieles nach außen ab. Und wenn doch mein Chef mal so und so wäre, dann ginge es mir gut. Ja. Und daher raus aus der Opferrolle. Das heißt ja auch gerne so verallgemeinert, am Burnout sind vor allem die Unternehmen schuld. Das ist mir viel zu kurz gesprungen. Weil wenn ich nicht genug schlafe, wenn ich nicht verzichte auf Fastfood und das Wochenende auf dem Sofa verbringe, ja, dann kann das Unternehmen alles tun, was man tun kann, um Burnout zu vermeiden. Und trotzdem werde ich gestresst sein oder gar Burnout erleben. Ja, also für mich ist immer wieder wichtig zu schauen, was ist mein Eigenanteil? Da gibt's ja auch das schöne Modell, was kann ich kontrollieren, beeinflussen? Was kann ich teilweise kontrollieren, beeinflussen, was nicht? Ja, und ich kann halt nur mal das Unternehmen nicht ändern oder den Chef, aber ich kann bei mir schauen, da oben, Gedanken, Selbstliebe, all die Themen, die wir schon angesprochen haben. Und daher setze ich bei der Eigen- und Selbstverantwortung an.
Deswegen liebe ich Stoizismus, weil das Modell aus dem stoische Philosophie kommt und total wirksam ist. Aber ein weiterer Aspekt, den du mit aufgreifst, ist die Ruhe. Du sagst, die wichtigste Kraftquelle liegt in der Ruhe.
Ja, weil
haben wir zu wenig oder zu?
Ich glaube, wir haben zu wenig, weil wenn wir auf die Handyzeiten schauen, ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, wie viel Zeiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Handy, am Handy oder vor dem Fernseher sitzen, da kommen wir ja nicht zur Ruhe. Und wenn du dann noch das Fernsehprogramm anschaust mit Bad News und Krimis und Mord und Totschlag, dann ist es ja nichts, was beruhigt. Und das Spannende ist ja auch, selbst wenn der Mensch keine Ablenkung hat, sucht er oft nach Ablenkung. Also selbst wenn mal alle WhatsApp und so ausgeschaltet sind und nichts piepst oder sich meldet, dann greift der Mensch gerne wieder zum Handy, um nachzuschauen, ob es da nicht doch was gibt. Und daher für mich auch mal einfach nur wo zu sitzen und sich zu langweilen. Ne, davon bräuchte mir wieder mehr. Im Zug mal den Deckel zu vom Rechner und wieder rausschauen und die Natur wahrnehmen, wie sie derzeit ist. Ich meine, jetzt ist es so zwischen noch orange und teilweise schon runtergefallene Blätter. Aber wir brauchen mehr von Ruhe und Langeweile, um zu performen, um uns wieder zu regenerieren. Spitzensportler wissen das, weil die wissen ganz genau, wenn sie sich nicht regenerieren, wenn sie am Tag X dann, wenn es drauf ankommt, nie Top-Leistung erbringen. Aber so im Allgemeinen nehmen mir viele das Thema richtige Erholung und richtig zur Ruhe kommen nicht ernst genug. Na, weil zur Ruhe kommt man eben nicht, wenn man sich beschallt mit negativen Nachrichten.
Und warum ist es so schwer, die Langeweile auszuhalten?
Gute Frage. Also da diskutiere ich mit vielen Menschen drüber. Es hat so Fear of Missing Out, sagt man gerne, ist ein Grund, dieses FOMO, dass man auf keinen Fall irgendwas verpassen möchte und Sorge hat, wenn man sich mal rausnimmt, dass man irgendwas verpasst. Es ist, glaube ich, oft auch eine Entscheidung, die man trifft, dass ich nicht alles wissen muss und auch nicht überall dabei sein muss. Es ist oft ein Getriebensein von innen, so eine innere Unruhe. Es ist ein vorgelebt bekommen von Eltern oder anderen. Also auch hier, es gibt wieder sicher ganz viele Gründe dafür.
Wenn ich jetzt deinen Gedanken mit aufgreife, mit 60.000 Gedanken, davon sind über 50.000 negativ. Wenn ich das durch 24 teile und dann durch 60, dann in 15 Minuten Langeweile kommen so viele negative Gedanken, dass es einem schwindelig wird. Wieso soll ich mich diesen Gedanken aussetzen? Das wäre meine einfachste Erklärung. Ja?
Ja, indem du lernst, im Hier und Jetzt zu leben und eben achtsam zu sein, dein Umfeld zu beschreiben, weil in dem Moment, wo du dich ja mit deinem Umfeld beschäftigst, ich sehe hier zum Beispiel immer schon die Bergwelt, und wenn ich eben beschreibe, was ich da sehe, dann bin ich ja nicht in den Sorgen der Vergangenheit oder die mit der Zukunft zu tun haben. Ja, und daher, und ich kann ja auch rausschauen und gleichzeitig träumen, mal wieder tagträumen und mich in Vorfreude leben auf den nächsten Urlaub oder mir vorstellen, was ich noch erreichen will, Thema Zukunftsbilder. Also man kann schon seine Gedanken immer wieder lenken. Ja, es braucht eine Entscheidung, ob man das will für sich oder ob man sich lieber reinfallen lässt in dieses Negative.
Meditierst du?
Ja, im Gehen und sehr viel in Verbindung mit Atmung. Also eher nicht das Klassische, was vielleicht viele unter Meditation verstehen. Da gibt es ja aber auch 400 verschiedene, also es gibt unendlich viele verschiedene Formen der Meditation. Für mich ist es so viel auf den Punkt schauen und bewusst atmen und draußen in der Natur.
Okay. Und Schlaf ist, glaube ich, da gehst du nicht drauf ein, aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung ist, glaube ich, mit Abstand eine der wichtigsten Kraftquellen überhaupt. Und auch wenn man jetzt mit sich nicht im Reinen ist oder massiv unter Druck steht, das Erste, was leidet, ist eigentlich der Schlaf, was auch eine negative Spirale mit Virus sagt, weil wenn du nicht ausgeruht bist, bist du noch mehr anfällig. Hast du da Tipps, wie man aus der Perspektive des Mindset-Coaches mental stark schläft?
Also es gibt Blogartikel und ich glaube auch im Buch ist ein Artikel drin über das Thema Schlaf. Weil, wie du sagst, Schlaf und Leistung hängen zusammen und Sportler wie Roger Federer und Djokovic schlafen 10 bis 12 Stunden, sagen sogar, dass wenn sie nicht genug schlafen, haben sie ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Ich habe letztens von Fußballern gehört aus der ersten Bundesliga, dass sie bewusst eine Stunde mehr schlafen in der Nacht vorm Spiel. Also Schlaf ist essentiell. Aber für mich ein schwieriges Thema als Coach, ne, weil auch hier, das sind ja auch körperliche Dinge, spielen da mit rein. Ich schaue auf die Schlafumgebung, ich schaue, was kann man mit Musik machen, mit Dunkelschlafen, Schlafbrille, mit schlafe ich besser alleine oder zu zweit, mit welchen Sorgen betrete ich oder eben nicht Sorgen. Betrete ich das Schlafzimmer, braucht es da so ein Ritual zum Abschalten, ne, dass man so am Türrahmen so ein Brief nochmal so reinspürt, lasse ich gerade alles, was mich heute so beschäftigt hat, hinter mir oder bin ich gerade auf dem besten Weg, das mit ins Bett zu nehmen? Bitte kein Handy im Bett und irgendwelche negativen Nachrichten scrollen. Es heißt ja auch Schlafzimmer, nicht Arbeitszimmer oder Zoffzimmer, also streiten im Bett. Und wenn man eben auch daraus wieder eine Gewohnheit macht, und das Schlafzimmer zum Schlafen erklärt und zu nichts anderem, dann hilft das halt ungemein.
Hast du ein paar Tipps, was die Menschen tun sollten, wenn sie um 3 Uhr nachts aufwachen und nicht mehr einschlafen können oder also, zuerst nicht wissen, wie sie damit umgehen?
Also ganz ehrlich, da ist meine Expertise dann so langsam am Ende und da arbeite ich dann auch lieber mit Experten zusammen, gerade bei einem Sportler, wo es sehr wichtig ist. Denn es gibt auch extrem unterschiedliche Aussagen von Schlafforschern. Die einen sagen, mach's Licht an und lese und du sollst jetzt dich nicht groß körperlich aktivieren. Aber der andere sagt auf keinen Fall, bleib liegen, lass die Augen zu, weil selbst dann erholst du dich, vielleicht nicht ganz in der Tiefe, aber du erholst dich. Ich bevorzuge das Zweite. Ne? Ansonsten, ich persönlich nehme zum Beispiel Magnesium, das hilft mir einfach zum Schlafen. Ja, das sind so Dinge.
Welche Form?
Schüsslersalze.
Okay.
Ja. Und ja, ich finde schon auch mal aufs Blutbild zu schauen, hilft sowieso, einem mindestens einmal im Jahr ein Check-up zu machen. Aber zum Thema Schlafen ist wirklich, da gibt es so unterschiedliche Empfehlungen. Für mich ist schon wichtig, dunkel schlafen, dass man nicht morgens um 5 schon im Sommer, wenn dann es langsam hell wird draußen, auch wach wird. Deswegen schlafe ich mit so einer hässlichen Schlafbrille, weil schön finde ich mich damit auch nicht. Aber in den Hotelzimmern ist es halt oft hell. Ich habe Oropax dabei für Hotels, weil ich sonst wach werde, wenn halt der Nachbar nachts um 2 ins Zimmer kommt. Sind ja alle sehr hellhörig, die Hotels. Also sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ich meine, Spitzensportler gehen ja eine Stunde Zeitverschiebung, einen Tag eher in die Ferne. Also sind 7 Stunden, gehen sie 7 Tage vorher in die Ferne, damit sie sich dann an
akklimatisieren.
Die Zeit, ne, akklimatisieren. Weil das ist dann an der Stelle fast der einzigste Weg.
Ja, absolut. Mit eigenem Kissen zu reisen und keine Ahnung was. Man kann ja sehr viele Dinge machen, um besser schlafen zu können. Antje, wenn du dir vorstellst, dass dieses Buch in Hall of Fame weltweit aufgenommen wird und du darfst einen Satz drunter schreiben, was wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Was wäre das? Im gegenwärtigen Moment leben.
Okay. Sehr schön. Die Frage in Bezug auf ein Buch, das dein Leben beeinflusst hat. Gibt es etwas, was für eine Weichenstellung gesorgt hat?
Also kann ich wirklich auch gar nicht eindeutig beantworten, weil du siehst, ich habe insgesamt über 5000 Bücher. Und also ich habe schon sehr früh Stephen Covey gelesen, hat mich beeinflusst, auf jeden Fall. Aber ansonsten kann ich gar nicht auf ein spezielles Buch zugreifen.
Okay.
Mir finde ich schon wertvoll.
Es kam welches?
Aber James Clear, was du schon angesprochen hast, kam aber deutlich später. Ne? Das kam ja erst, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist. Jack Canfield fällt mir gerade ein, habe ich auch sehr früh gelesen.
The Inner Game?
Ja, Inner Game habe ich.
Galloway?
Ja, genau, habe ich früh gelesen. Und eben fiel es mir ein, Dale Carnegie.
Wie man die Freunde gewinnt oder wie man glücklich lebt?
Wie man glücklich lebt. Aber auch hier, ich teile nicht mehr alles. Also ich suche mir ja auch aus den Büchern eher raus Dinge, über die ich mal diskutieren will, die ich hinterfragen möchte oder die ich wirklich gut finde.
Ja, das ist eine gesunde Einstellung zu Leserstoffaufnahme, ja.
Also ich meine, es gibt so viele Studien und Gegenstudien. Ich finde es auch immer schwierig, wenn Menschen sich immer auf Studien berufen. Und ihre
vor allem bei der Ernährung.
Ja, auch da, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Es gibt so viele Studien und Gegenstudien. Ich bin eine Praktikerin und ich sage immer, wer heilt, hat recht. Wobei ich jetzt nicht heile, aber gibt es einen Film dazu. Das, was dem Menschen hilft, das hat eine Berechtigung und da mehr davon. Und ob da jetzt eine Studie dazu passt, zum Beispiel das Thema Power Posing, ja, von Amy Cuddy. Wenn es jemand hilft, dann mach's. Und wenn es dir nicht hilft, mach was anderes.
Ja, es ist halt nicht replizierbar gewesen, das ist das Problem. Aber ansonsten eine coole Sache. Ist irgendwie intuitiv nachvollziehbar. Ja,
ja, ganz genau. So ist es.
Antje, gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Nee, weil ich glaube, also ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ich habe ja nichts erfunden, weißt du.
Ja, aber machen wir andersrum. Stell dir vor, du darfst eine SMS deine 20-jährigen Antje schicken und würdest gerne ihr etwas mit 160 Zeichen überbringen. Was wäre das?
Sei dir deines Wertes bewusst, weil das war ich damals nicht. Ich war eine junge, naive Frau, die viel zu früh geheiratet hat, die sich viel zu sehr von außen hat beeinflussen lassen. Und ich habe, also das, was ich heute erreicht habe, das hätte ich vor 25 Jahren für unmöglich gehalten. Ich war klein Antje aus Rosenheim. Wo ist Rosenheim? Wer ist Antje? Ne? Dass ich mal 14 Bücher schreibe, das hätte ich für unmöglich gehalten. Also meine Botschaft ist auch, denke groß. Ich glaube, dass deutlich mehr möglich ist, als der Einzelne für sich glaubt. Es ist nicht alles möglich. Ich möchte nicht sagen, dieser Chaka-Chaka-Spruch, alles ist möglich, das ist Nonsens. Aber es ist deutlich mehr möglich im Leben von Menschen, als der Einzelne für sich glaubt oder einschätzt. Es hat einen Preis. Das immer wieder so ein bisschen beim Anfang. Es hat Auswirkungen auf dein Leben, weil ich bin halt jemand, der schon nach wie vor viel arbeitet, viel liest, viel Dinge zusammenschreibt. Eben das letzte Buch gerade sind ja fast 400 Seiten geworden. Und
aber Antje, wir leben ja vorwärts.
Ja.
Wir stehen tun wir das Leben rückwärts. Wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn du mit extrem hohem Selbstwert durch die Welt mit 20 aus Rosenheim herausgeschritten wärst, ob du noch 14 Bücher geschrieben hättest. Wer weiß das? Wir haben kein AB-Testing im Leben. Ne?
Ich bin da total bei dir, aber ich hätte mir halt auch viel Leid erspart, weil die ersten so 35, 40 Jahre waren schon echt hart und ja, vielleicht schreibe ich auch darüber irgendwann nochmal ein Buch. Ja, auch die letzten Jahre, ich meine, ich hatte zwei Tumorerkrankungen, 2020 und 2023. Bin da sehr dankbar für meine mentale Stärke, weil ich glaube, ich wäre sonst irgendwie untergegangen. Ja, und daher, ich bin schon bei dir. Wer weiß, wer ich geworden wäre, wenn ich von Anfang an voller Selbstvertrauen und mit hohem Selbstwert durchs Leben gegangen wäre. Aber ja, das ein oder andere hätte ich mir auch erspart.
Das kann ich nachvollziehen. Das ist, manchmal denke ich immer dran, dass life is suffering. Ja, und die einzige Möglichkeit, dieses Leiden zu überwinden, einfach eigenverantwortlich zu handeln und die Bürde mit gewissem Stolz zu tragen. Alles andere funktioniert nicht und zieht sich eher nach unten. Ja,
ja, und da fällt mir so ein Tipp ein, ist halt dieses, mach dich unabhängig. Mach dich unabhängig von der Anerkennung anderer. Klar, wir brauchen alle Anerkennung, ist ein Grundbedürfnis, aber mach dich unabhängiger, gib dir selbst die Anerkennung, generell kein People-Pleasing, es muss einem manchmal einfach schlicht und ergreifend egal sein, was andere von einem denken und übernimm Verantwortung. Ich bin lange in meinem Leben nicht gereist, weil ich immer gedacht habe, ich warte, dass der Traummann durch die Tür kommt und mit dem mache ich dann die Reisen. Bis ich dann irgendwann entschieden habe, egal, ich gehe jetzt mal auf Reisen, habe die halbe Welt bereist, habe unwahrscheinlich viel gelernt und bin sehr beschenkt worden. Und sich früh von all dem unabhängig zu machen, nicht, wenn das durch die Tür kommt, dann mache ich das. Dieses Warten, das ist nichts, was einem gut tut, sondern proaktives Leben gestalten.
Ja, ist es ja aus der Opferhaltung heraus, dass man von jemandem abhängig ist. Auch wenn es verdammt schwierig ist, ohne soziales Gefüge zu sagen, mir ist alles egal, das ist keine günstige Einstellung zum Leben, weil man ist nicht allein und man will auch nicht alleine sein. Wir haben ja darüber gesprochen, Beziehungen sind der Erfolgsfaktor oder Glücksfaktor des Lebens. Ja.
Ich habe eins mal gelernt von einem Kollegen, es geht um die Qualität der Begegnung, nicht um die Quantität. Es geht nicht darum, dass mein Handy voll ist mit Kontakten, privat. Sondern da geht es um 2, 3 gute Freunde. Und die positive Psychologie sagt ja, wir brauchen mindestens 3 Menschen, mit denen wir unsere Fehler, Pleiten, Pannen, Scheitern teilen können, ohne dass sie das gegen uns richten. Und wir brauchen 3 Menschen, mit denen wir unsere Erfolge feiern können. Und dass sie es uns dann eben nicht neiden, sondern sich wirklich für uns freuen. Und genau, ich finde das so ein ganz gut Qualität der Begegnung. Darum geht's.
Das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Heuristik, zu sagen, dass man einen guten Freund oder gute Freundin hat, wenn man ihr etwas mitteilt, was bei einem nicht gut gelaufen ist, dass diese Menschen keine Schadensfreude verspüren und wenn es dir gut geht, dass sie kein Neid zum genau. Ausdruck bringen. Dass, wenn du so einen Freund hast, das ist auch ein Privileg in diesem Leben.
Total, ja.
Und dann, Antje, die abschließende Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Spuren zu hinterlassen im Leben von anderen Menschen.
Das ist doch schön. Ich danke dir herzlichst, Antje.
Ich sag danke.
Du hast ein paar Spuren auf jeden Fall hinterlassen und hoffentlich werden da draus Trampelpfade. Ich danke dir.
Ja, ich sag danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.